Deutschlandfunk Interview.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der läuft jetzt seit bald einem Jahr. Für den 24. Februar 2023, also den Jahrestag des Überfalls, erwartet das ukrainische Militär eine neue russische Offensive. Die Vorbereitungen liefen, so heißt es aus Kiew. Seit dem Herbst hat die russische Armee vielfach auf die ukrainische Infrastruktur gezielt mit ihren Angriffen. Immer wieder fliegen russische Raketen aber auch in Wohnhäuser. Zuletzt starben Mitte Januar mehr als 40 Menschen nach einem Raketeneinschlag in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Dnipro im Osten der Ukraine. Die Bilder liefen bei uns in den Nachrichten, aber genauer miterlebt, was so ein Angriff bedeutet, hat Tankred Stöbe, Mitglied des französischen Vorstands von Ärzte ohne Grenzen. Immer wieder ist er in der Ukraine unterwegs und wir haben ihn heute Morgen in Berlin erreicht. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
Wie kam das, dass Sie bei diesem Angriff in Dnipro in unmittelbarer Nähe waren?
Ja, wir haben dort ein relativ großes Team seit vielen Monaten auch und unser Haus liegt nicht ganz so zentral wie dieses Wohnhaus, was da beschossen wurde. Aber wir wussten seit dem frühen Morgen, es ist roter Alarm über dem ganzen Land. Die russischen Kampfjets waren aufgestiegen. Und so waren wir seit dem Morgen auch im Bunker gewesen des Hauses. Aber dann hat das den ganzen Tag gebraucht. Etwa um 15.30 Uhr haben wir dann aber im Bunker eine schwere Detonation gehört. Und die ersten Nachrichten waren, es waren etwa 5 Opfer. Als ich dann aber die Fotos gesehen habe von diesem eingestürzten Haus, dann war mir klar, das ist ein erheblich größerer Schaden. Es ist wahrscheinlich jetzt der größte zivile Angriff seit Kriegsbeginn. Und dann war es tatsächlich für uns die Frage, was machen wir? Müssen wir weiter dort Schutz halten im Bunker oder müssen wir raus und diesen Menschen tatsächlich helfen?
Und wie können Sie und Ihr Team dann arbeiten in so einer Situation?
Ja, wir haben natürlich erstmal mit allen anderen wichtigen Schaltstellen im Notfallversorgung telefoniert, mit den Krankenhäusern. Die ersten Nachrichten waren tatsächlich, dass sie sagen, sie schaffen das. Sie haben ja die Opferzahlen genannt. Es waren auch 80 Schwerverletzte. Die Leichtverletzten wurden gar nicht gezählt. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, wir wollen uns selber einen Eindruck verschaffen, sind vor Ort hingefahren und das Ausmaß war brutal. Wir haben dann die nächsten 5 Tage mit 2 Ambulanzfahrzeugen, die wir beheizen konnten, direkt vor Ort ungefähr 800 Menschen medizinisch-psychologisch behandeln können, weil natürlich, das ist ein riesengroßer Wohnhauskomplex und nicht nur dieser Bereich, der dort weggebombt wurde, war natürlich massiv betroffen, sondern alle umliegenden Wohnungen auch, wo die Fenster rausgesprengt wurden. Also das war schon grausam, was sich da gezeigt hat.
Was brauchen die Menschen in so einer Lage, so wie Sie es erlebt haben, was brauchen die am dringendsten?
Ja, erstmal ganz praktisch, Essen, warme Decken, dann auch, dass die Fenster dann natürlich nicht sofort mit Fenstern ersetzt wurden, sondern erstmal zugenagelt wurden mit Holzpaletten und Holzverschalungen. Und viele dieser Menschen, zum Beispiel ein altes Ehepaar, die zu uns kamen, die dann sagten, ja, sie kommen aus dem Osten, sie sind jetzt hier in Dnipro, dachten, sie sind hier einigermaßen sicher vor dem Krieg und gerade diese erneuten Bombardierungen, also diese Retraumatisierung, das ist für die Menschen ganz schwierig und sie wissen dann eben auch gar nicht mehr, was sollen sie jetzt machen. Sie sind aus den noch weiter östlichen Gebieten geflohen und sie wollen ja so nah wie möglich an ihrer Heimat bleiben, aber jetzt zu merken, es gibt eben keine Sicherheit in diesem Krieg, das ist für sie besonders erschütternd.
Sie haben gerade gesagt, psychologische Hilfe bieten Sie auch an in so einer Extremsituation. Wie geht das?
Ja, wir haben Psychiater, wir haben Psychologen vor Ort, wir haben auch viele sogenannte Gesundheitsmitarbeitenden, die aktiv auf Menschen zugehen. Und es ist oft gar nicht so, dass jetzt eine schwere seelische Traumatisierung da ist. Es ist in so einer Akutsituation dann oft auch so ein solidarischer Akt, also die Menschen ansprechen, wie geht es euch, brauchen sie ein Gespräch und dann kommen sie in unser warmes Fahrzeug und berichten ihre Geschichte und das erleben sie schon als erlösend, weil das ja natürlich da alle betrifft. Und wenn da jemand zuhört, wenn ihnen jemand dann auch Medikamente geben kann, das müssen jetzt nicht gleich Psychopharmaka sein, aber für ihre chronischen Erkrankungen, also diese Solidarität und die übrigens auch enorm zu beobachten war. Also ich war auch beeindruckt, was einfach dort von der Zivilbevölkerung an Nahrungsmitteln, an Kleidung bereitgestellt wurde. Also das ist enorm, was dieses Land, Sie haben es ja gesagt, fast jetzt nach einem Jahr Krieg immer noch aufbietet an Nachbarschaftshilfe, das ist schwer beeindruckend.
Ich habe es gesagt, hier in Deutschland hat man das über Fernsehbilder wahrgenommen, aber ich versuche nochmal diese Situation, diese Extremsituation zu verstehen. Ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen. Wie geht man vor in dieser Lage, ein Wohnhaus ja mehr oder weniger kollabiert? Man weiß nicht, wie viele Menschen da möglicherweise auch verschüttet liegen. Wie entscheiden Sie da, was Sie als erstes machen?
Ja, es ist so, und das erleben wir in diesem Krieg ja seit Beginn, also die akute Versorgung jetzt auch der Schwerverletzten, das funktioniert in der Ukraine wirklich beeindruckend gut. Also die Schwerverletzten sind dann in die umliegenden Krankenhäuser gleich gebracht worden und da geht auch die normale Rettung ganz gut. Am Folgetag haben wir das größte Krankenhaus der Stadt auch mit Notfallmedikamenten versorgt und 24 Stunden später war da praktisch schon wieder Normalbetrieb. Es wurden natürlich weiter im fast im Minutentakt schwerverletzte Soldaten eingeliefert. Aber es ist eben, ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, jetzt auch im Vergleich zum Sommer, es ist eine gewisse Kriegsroutine eingetreten. Die Menschen wissen und eben auch gerade die Nothelfer wissen im Land, wie sie sich zu verhalten haben, wo sie schnell handeln müssen. Und wir haben dann mehr die Menschen betreut und versorgt vor Ort, die jetzt vielleicht nicht sofort ins Krankenhaus mussten, aber die eben vor Ort die Infrastruktur nicht hatten. Ja, also es ist, glaube ich, der große Schock, dass eben ein Dnipro liegt jetzt gar nicht so weit von der Front entfernt, aber natürlich in einem Bereich, wo keine regelmäßigen Bombeneinschläge zu erleben sind. Und dieser große Schock, dass eben mitten in einem Wohnhaus, wo jetzt auch gar nicht strategische Infrastruktur in unmittelbarer Nähe war, dass eben auch da so grausame Bombeneinschläge sind.
Und das Wort, das Sie gerade benutzen, Kriegsroutine, würden Sie sagen, die haben inzwischen auch die Ärzte ohne Grenzen für diese Arbeit in Kriegszeiten in der Ukraine?
Ja, es ist so, das ist jetzt eine unserer wichtigen strategischen Fragen auch, wie können wir uns noch besser einbringen? Und es ist tatsächlich so, ein Abwägen immer, wie nah können wir an die Front ran? Da gibt es ja nicht nur die Kriegsverletzten, die weiterhin auch vom Militär behandelt werden, sondern es gibt ja zehntausende Menschen, die direkt in der Frontlinie weiterleben, dort auch nicht weg wollen, die aber von allem abgeschnitten sind. Und da sind wir am Abwägen jeden Tag im Grunde genommen, wie nah können wir an diese Front heran, um diesen zivilen Menschen zu helfen, ohne aber die eigenen Mitarbeitenden zu gefährden. Und das ist ein ganz schwieriges Abwägen, aber das ist jetzt immer auch unsere Überlegung, da noch näher an das Kampfgeschehen heranzukommen.
Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen mit Eindrücken aus der Ukraine. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schulz.